So, erstmal grüß euch alle miteinander. Wahnsinn, wie viele Leute da sind. Letzte Woche schon viele Leute da, jetzt sind noch viel mehr Leute da. Echt richtig, richtig cool. Da merkt man, wie der Ötztaler Radmarathon immer noch beliebter wird und der Podcast wächst. Wirklich richtig, richtig cool. Wir haben heute zwei wahnsinnig super Gäste, zwei richtig interessante Gäste. Ich mache noch mal eine kurze Vorstellung. Die Jana Kesenheimer links von mir ist ja das Gesicht in der Ultracycling-Szene, würde ich mal sagen. Hat heuer ein Transcontinental gewonnen. Es gibt da noch etliche Rennen, die sie noch gewinnt. Da könnt ihr noch eine lange Liste machen. Links daneben Benny Karl, Olympiasieger und Weltmeister im Snowboard. Und Benny, glaube ich, kannst du sagen, im Sommer bist du richtig fanatischer Rennradlfahrer. Und ich freue mich richtig, mit euch zu sprechen. Wir werden ein bisschen, ja, einfach Tipps und Tricks noch holen für morgen, vielleicht ein bisschen die Nervosität beiseite schieben und uns richtig vorbereiten für morgen. Ein bisschen quatschen, ein bisschen lachen und hoffentlich was mitnehmen. Wir fangen gleich an. Jana, du hast eine sehr interessante Geschichte mit Ötztaler. Du bist schon mal mitgefahren vor 4 Jahren, richtig? Du bist, du hast eine interessante Geschichte, bitte erzähl uns einmal.
Ja, also meine Geschichte zum Ötzi, die hat ihre Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Ich habe angefangen mit dem Radsport, dann eigentlich über den Umweg vom Triathlon und habe dann eben, als ich nach Tirol gezogen bin vor 9 Jahren, diese ganze Radmarathons hier kennengelernt und natürlich hatte ich den Ötzi vor Augen und habe da viel drauf hin trainiert und war sehr strukturiert und wollte unbedingt in diese Top 10 fahren. Und dann in der Vorbereitung zum Ötzi hatte ich einen schlimmen Sturz hier am Kühtai und hat meinen Unterkiefer damals dreifach gebrochen. Das war vor jetzt 5 Jahren. Und dann war der Ötzi-Traum für mich erstmal geplatzt. Und nachdem ich dann 1 Jahr quasi Regeneration hatte und darüber meinen Umweg zum Ultracycling gefunden, hatte ich doch noch eine offene Rechnung mit dem Ötzi. Und die habe ich vor 4 Jahren beglichen, bin ihn dann quasi einmal gefahren, habe es auf dieses Podium geschafft und das war mein größtes Ziel und dann war die Ötzi-Geschichte erstmal vorbei und seitdem fahre ich längere Rennen. Ja.
Aber ich glaube, das ist schon mal ein sehr gutes Learning. Man soll beim Bergabfahren nicht zu schnell tun und ein bisschen aufpassen, weil dann kann natürlich sowas passieren. Benny, gehen wir weiter zu dir. Du bist schon 2 Mal mitgefahren, hast gesagt. Jetzt zum 3. Mal, jetzt einmal richtig auf Zeit. Gib uns mal einen Einblick. Ich glaube, du bist richtig, richtig fit, oder?
Grüß euch. Ist immer, fit sein ist immer relativ. Ja. Jetzt habe ich gerade, ich bin gerade mit einem Snowboard-Kollegen, ich komme gerade vom Gletscher und war mit einem Snowboard-Kollegen Radfahren und ich bin so in der unteren Grundlage dahin gefahren und irgendwann fällt mir der aus dem Windschatten raus und dann sage ich, was war los? Sag er, ja, er hat nicht mehr, er ist halt abgeplatzt und dann sage ich, hast du dich halt ein bisschen bemüht? Hat er gesagt, er hat sich eh bemüht. Und heute ist an die andere Extreme. Gehe mit dem Toni Balzer Radl fahren und ich sage, Toni, fahr mal 300 Watt. Ich möchte jetzt schauen, wie viel das bei mir ist. Und das waren bei mir 440. Er war bei 300 Watt, ist ungefähr sein Fatmax. Und 440 ist bei mir 80 Watt über der Schwelle. Also nur damit ihr ungefähr Ahnung habt, was fit sein ist relativ. Ich glaube, man muss immer für die Sportart, die man ausübt, fit sein. Ich glaube, da reicht es aus, was ich an Grundlagen Ausdauer und an Ausdauer mitbringe. Aber heuer habe ich mich eben im Dezember für ein Ultraradrennen angemeldet. Und dann hat natürlich der Hut gebrannt. Dann habe ich geschaut, dass ich nach der Snowboard-Saison im März so schnell wie möglich aufs Radl komme, dass ich im Juni fit bin für das Monaco di Baviera. So ein 1200 Kilometer, 22.000 Höhenmeter Ultracycling-Rennen, mein erstes. Und ja, dann bin ich relativ viel Radl gefahren bisher. Also mehr. Recht viel mehr wäre nicht gegangen bisher.
Also das mit Toni kann ich bestätigen. Ich glaube, viele Leute haben es gesehen auf Instagram. Ich habe mit ihm eine kleine Serie gedreht, wo wir noch ein bisschen Track-Guide gemacht haben beim Ötztaler. Der Hund ist gefahren, also da ist wirklich gar kein Leiberl gegen ihn. Jana, du fährst wirklich ultra lange Rennen. Erklär mal, wie lang ist der Transcontinental? Lass mal ungefähr ein Bild haben, wie viele Ötztaler sind das?
Ja, ich habe vorher tatsächlich mal ausgerechnet, wie viele Ötzis ein TCA, also ein Transcontinental Race, das letzte, das ich jetzt gefinisht habe, sind. Und es sind 20,4 Ötzis in 12 Tagen.
Ja, das ist unglaublich. Und wie, also die sind ja vor allem unsupported, oder?
Genau, ja, ich war unsupported Rennen, das heißt, jeder und jede von uns trägt sein Gepäck selber, organisiert seine Unterkünfte oder Schlafplätze selber, trägt sein eigenes Wasser, das heißt, wir dürfen keine fremde Hilfe annehmen im Prinzip. Ja, wir dürfen auch keinen Windschatten fahren, also anders als beim Ötzi. Und ja, alle fahren gemeinsam los und der oder die als erstes im Ziel ankommt, hat gewonnen. Easy.
Ja, easy. Dann bleiben wir gleich mal beim Ultra Cycling. Benni, wie war deine Erfahrung?
Also überzogen, es ist eine Erfahrung, die jeder Mensch in seinem Leben einmal gemacht haben sollte. Es ist, wer Radfahren liebt, der liebt auch Ultracycling, weil das ist einfach, du fährst los, du musst nie an deine Grenzen gehen, was das Fahrerische betrifft. Ja, du musst da nicht irgendwie an der Schwelle fahren oder, also du tretest einmal los und genießt einmal, was auf dich zukommt. Und dann darfst du eigentlich den ganzen Tag einfach nur ans Radfahren denken. Essen, schnaufen, trinken und hier und da in einem Bach hupfen, wenn es warm ist, und Radfahren. Und das ist so ein Privileg. Ich habe das so genossen. Es war der erste Tag, war für mich mental der härteste. Da wollte ich schon fast aufgeben. Bin am ersten Tag 371 Kilometer mit 6000 Höhenmeter gefahren. Von München bis nach Bormio habe ich es geschafft über den Stelvio. Und dann bin ich am Stelvio rauf, schon die letzten Höhenmeter, also die letzten Kehren, bin ich in jeder Kehre stehen geblieben und habe mal kurz überlegt, ob das eine gute Idee ist, was ich da mache. Aber ich habe dann durchgebissen und ab dem Tag 2 war es dann für mich einfach wirklich, es war einfach geil. Also es war so schön, das zu erfahren, Strecke zu machen, irgendwo stehen zu bleiben, sie zu supporten, einmal irgendwelche Leute zu treffen vom Rennen. Du triffst ja, weiß nicht, ich bin einmal zugefahren da vor Trento, bei so einer kleinen Cafeteria, auf einmal triffst du einen Teilnehmer und der sitzt da, hat sich auch 2 Sandwich rein und du auch und 3 Espresso und dann hast du einmal 10 Minuten Zeit und das alles innerhalb von, während die Uhr tickt. Also es ist trotz, dass die Uhr tickt, bei so einem Ultrarennen ja doch viel Zeit auch für, wo du nicht am Rad sitzt. Und das ist einfach schön, dass es, ja, es ist natürlich, wenn man gewinnen will, muss man vielleicht die ein oder andere Pause weniger machen. Aber wie gesagt, die meisten, die da mitfahren oder jeder, der da mitfahren will, muss ja, es geht ja nicht immer ums Gewinnen. Ich habe einfach zum Beispiel meine Story auf Instagram versucht, so gut wie möglich mein Abenteuer zu dokumentieren und die Leute mitzunehmen auf meine emotionale Reise. Und das hat wunderbar funktioniert und das war einfach schön, die Leute da sich nicht, dann trotzdem nicht alleine zu fühlen, weil man ja irgendwie in Kontakt ist. Kommentare zu lesen und einfach ein tolles Erlebnis. Also kann man schon mal machen, genauso wie am Ötzi am Start stehen.
Du hast es kurz schon angesprochen, es gibt in so einem Rennen, es gibt beim Ötztaler, es gibt beim 100-Kilometer-Rennen einfach Höhen und Tiefen. Ich glaube, Jana, vor allem du kennst das sehr, sehr gut und Benni, glaube ich, du auch vielleicht von einer richtigen Karriere, Snowboard-Karriere. Wie geht es ihr mit so Höhen und Tiefen um? Weil ich weiß schon, es wird ganz, ganz vielen von uns morgen am Brenner, spätestens am Jaufen und aller spätestens am Demel auch irgendwann geben, wo man einfach richtig in ein Loch fällt und einfach mal sich überlegt, hey, warum tue ich mir das überhaupt an? Wie geht es ihr damit um und wie kommt ihr aus die Löcher raus? Jana, fangen wir mal mit dir an.
Also ich fahre viel Fahrrad, aber im echten Leben bin ich Psychologin, deswegen verbindet sich das für mich ganz praktisch. Und natürlich gibt es diese Momente und alle, die morgen den Ötzi fahren, werden wahrscheinlich auch diese Momente haben, wo man sich denkt, wie du sagst, warum mache ich das überhaupt? Ist das überhaupt eine gescheite Idee, hier zu sein? Und mir hilft da immer nicht so an den ganzen Kuchen zu denken, sondern an das nächste emotionale Ziel, das auf jeden Fall kommt. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Fahrrad von Spanien bis Rumänien fahre, dann denke ich nicht von Tag 1 ans Schwarze Meer in Rumänien, sondern ich denke vielleicht, wo kommt das nächste Croissant in der Bäckerei, das ich mir dann hole. Und es ist völlig unabhängig davon, wie schnell ich da bin oder wie viel Watt ich dreht oder wer vor oder hinter mir ist, sondern dieses Croissant wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und es ist ein gutes emotionales Ziel, sich sowas vor Augen zu führen. Und ich glaube, das kann man auch beim Ötzi morgen machen. Also vielleicht denkt man, auch wenn das hilft, nicht daran, wieder hier in Sölden zu sein, sondern vielleicht, was auf den nächsten 20 Kilometern passieren könnte.
Benni, was sagst du dazu?
Das ist schön, wenn das von einer Psychologin kommt, kann ich das nur bestätigen. Nein, je, je größer das Loch ist, desto kleiner die Ziele. Und die kleinen Ziele, für mich war das zum Beispiel, am Anfang war das Ziel bei dem Ultrarennen zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ich möchte das Rennen finishen, also die ganze Strecke. Und wie es mir dann so schlecht gegangen ist am ersten Tag, hat der Magen rebelliert und mir ist wirklich, dann war für mich am Stelvio rauf, das hat 48 Kehren oder 46. Und auf jeden Fall war für mich jede Kehre ein Ziel. Ich wollte nur mehr bis zur nächsten Kehre kommen. Da habe ich kurz Pause wieder ausgeklickt, bin wieder 20 Sekunden gestanden, wieder zur nächsten Kehre und wieder zur nächsten Kehre. Und so habe ich es irgendwie geschafft, über den Schweinsbichl drüber zu kommen, also über den blöden Berg. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Sache, dass man sich nur mehr, wenn es einem wirklich schlecht geht, so Kilometer für Kilometer, Lave für Lave, dass man sich irgendein Ziel nimmt, ich will zu dem Baum kommen oder zur nächsten Kurve oder wirklich ganz kleine Schritte nur mehr gehen und irgendwie, wir werden sehen, so kommt jeder ans Ziel, daran glaube ich.
Und dadurch kommt man irgendwann aus diesem Loch natürlich raus. Benni, du hast ja einen Trainer, oder? Was ich weiß, Helmut Dollinger trainiert dich, ist das richtig?
War mein Trainer bis vor kurzem, ja.
Also ich habe mit Helmut Dollinger, der letzte Podcast, der einen gehört hat, war mit Helmut Dollinger. Hat die wahrscheinlich sehr gut trainiert und richtig gefordert, schätze ich einmal, oder?
Ja, der Heli, wer ihn kennt, das kann ja jeder bei ihm anklopfen, ist er trainiert, jedermann, nicht nur Profis. Und ja, ist ein toller Typ, menschlicher Wahnsinn, kann sich richtig gut reinfühlen, war selbst Radprofi. Und ist menschlich ein ganz toller Typ und habe viel von ihm lernen dürfen die letzten Jahre.
Jana, wenn du deine Ultrarennen fährst, also ich habe so viele Fragen da generell, wenn du diese Ultrarennen fährst, wie bist du überhaupt in diesen Bereich reingerutscht, wie du es davor genannt hast? Weil das ist ja jetzt nicht so, also ich bin jetzt auch ambitionierter Hobbyradsportler, ich mache es gern, ich fahre viel Kilometer im Jahr, ich fahre gerne in Ötztaler, aber ich könnte es mir nie vorstellen, wie ihr beide jetzt in dem Fall 5 Tage am Stück durchzufahren und dann da ein Ultra-Race zu finishen. Wie bist du da überhaupt reingerutscht? Wie ist das gekommen bei dir? Und Benni, bei dir auch natürlich, du bist ja jetzt auch in dem Bereich schon.
Ja, ich bin einige solche Radmarathons gefahren, wie hier auch der Ötzi, und da habe ich einfach zufällig gemerkt, je länger das dauert, desto besser bin ich. Also bei 200 Kilometer und mehr war ich halt dann ganz gut dabei und dann motiviert es natürlich und dann dachte ich irgendwann, vielleicht gibt es noch was viel Längeres, vielleicht kann ich da gegen die Männer gewinnen. und tatsächlich, je länger die Distanz, desto mehr gleichen sich halt auch diese Geschlechterunterschiede an und das hat mich schon sehr motiviert. Und beim Transcontinental Race in die Top 10 overall zu fahren und dann nur eine Handvoll Männer vor sich zu haben, das ist schon ziemlich cool und mich hat es sehr gereizt. Und ich glaube, hier beim Ötzi gibt es sehr, sehr starke Frauen und sehr, sehr starke Männer. Aber da sind diese Unterschiede einfach physiologisch sehr groß und mich hat gereizt, gegen alle zu fahren. Und das geht bei den langen Distanzen hervorragend.
Würdest du, Benni, auch sagen, dass du auf die längeren Distanzen besser bist als wir auf die kurzen?
Ich habe so um einiges ältere Radfreunde, wegen denen zum Radsport, nicht wegen ihnen bin ich zum Radsport gekommen, aber die waren so, wie ich gemerkt habe, Radlfahren ist so ein Sportart, die taugt mir. Waren das die Ersten, die mich mitgenommen haben am Gardasee und so weiter. Die sind mittlerweile über 60 teilweise und den habe ich gerade gestern supportet, der ist das Racker gefahren, also das Race Cross Austria, das was gerade läuft, also es sind nur Teilnehmer auf der Strecke und wir haben ihn gestern supportet vom Zillertal raus bis Innsbruck und sind ein bisschen neben ihm hergefahren und haben ihm zugeklatscht und so, also richtig supporten darf man ja nicht, aber ein bisschen Mut zugesprochen. Und wegen den Typen bin ich damals beim der Salzkammergut-Trophy, beim 200er, beim Mountainbike-Rennen, als 19-Jähriger als jüngster Starter damals schon auf der Startlinie gestanden und habe dort als 22. damals gefinisht. Und das Ultrarennen verdanke ich wieder ihm, weil er macht das schon seit Jahren, jetzt mittlerweile supported und unsupported. Und hat mich einfach vor 2 Jahren gefragt, bei mir ist gerade rundgegangen im Weltcup, ich bin gerade um einen Gesamtweltcup gefahren, dann schiebt er mir das rein irgendwann im Jänner, Benji, schaut er das an, fahren wir das nächstes Jahr. Und ich sage, lass mich in Ruhe mit dem, das kann ich jetzt gerade nicht brauchen, ich muss Snowboard fahren. Und dann hat man natürlich, hat das Rädchen angefangen sich zu drehen und dann zwei Jahre später bin ich, oder ein Jahr, eineinhalb Jahre später bin ich dann selber auf der Startlinie gestanden von meinem ersten Ultrarennen und so. Ich weiß nicht, ob ich super gut bin in der Sache, aber mir taugt es schon, irgendwie hat das was, ja, das hat eine Faszination. Ich bin in meinem Herzen bin ich ein Abenteurer und das ist so Ultrarennen fahren, ist, das hat noch was von so Abenteuern, was es eh so wenig gibt noch mehr in unserer zivilisierten Welt.
Gehen wir mal auf Trainingskilometer ein. Ich habe mich vorbereitet natürlich auf den Podcast und dann habe ich von der Jana ein paar Sachen noch gelesen. Und dann habe ich gelesen, Jana, du machst 300.000 Höhenmeter im Jahr. Das ist unfassbar viel. Wie viel bist du bis jetzt gefahren in dem Jahr?
Ich glaube, jetzt habe ich so 250 vielleicht knapp. Ja, aber ich wohne in Innsbruck, also ich messe mein Jahr nicht in Kilometern, sondern in Höhenmetern.
Was war dann das meiste, was du jemals an Höhenmeter gemacht hast?
Am Stück oder?
Als Trainingsvorbereitung in einem Jahr quasi.
Ich glaube, so was öfter mal passiert, sind so 9000 vielleicht, ja.
Benni, wie viel hast du bisher gemacht?
Bin noch nie im Training, freiwillig, ohne dass die Uhr läuft. Also ich muss schon sagen, das ist so ein Thema bei mir. Ich könnte auch so ein Bikepacking und so über lange Tage vielleicht auch nur alleine gar nicht machen. Also bei mir muss immer eine Zeit im Hintergrund laufen, damit ich eine Motivation habe, dass ich nur 3 Stunden schlafe, um 3 in der Früh aufs Rad setze und so weiter, dass ich so Sachen mache. Ich könnte dieses normale Bikepacking und noch dazu vielleicht alleine so, ich glaube, du hast ja so auch angefangen, oder so ein bisschen. Also bei mir muss immer eine Zeit ticken. Aber ich bin schon froh, wenn ich so 4.500 Höhenmeter. Oft passiert das auch nicht, aber so mal 3-4 Mal im Jahr vielleicht, wenn ich das zusammenkriege, dann bin ich schon happy.
Morgen?
Morgen zum Beispiel, morgen ein bisschen mehr noch, ja.
Und wie viel hast du bisher jetzt gemacht, also im ganzen Jahr bis jetzt? 130 in der Richtung, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Es müsste irgendwo auf Strava stehen, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ihr hättet 130, ihr hättet jetzt gesagt 180, aber kann auch zu viel sein, ich weiß es nicht. Aber ich habe fast 9000 Kilometer schon, was für mich ganz gut ist, so von April weg, muss man sich vorstellen.
Ja, dann Benni, bleiben wir gleich mal da mit den Höhenmetern, mit den Kilometern. Was ist denn dein Ziel für einen Ötztaler heuer?
Mein Ziel ist, alle die da sitzen, vielleicht würde es irgendwer in 8 Stunden fahren. Ich habe mir so die Katharina Rossmann aufs Ziel gesetzt. Die ist vor 3 Jahren hat die den Ötztaler Radmarathon gewonnen und ist damals 8 Stunden, 4 Minuten gefahren. Ich nehme an, sie ist die letzten Jahre noch stärker geworden. Also ja, aber so ungefähr. Das wäre zumindest irgendwen braucht. Man braucht ja eine persönliche Challenge. Man kann ja nicht einfach nur, außer man fährt wirklich zum Spaß ohne Zeit, so wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Dass man einfach nur eine schöne Ausfahrt macht, dann kann man das machen, aber wenn ich auf Zeit fahre, dann brauche ich irgendeine Challenge. Und da ich mit dem Alwan und mit dem Federspiel und wie sie alle hassen, nicht mitkomme am ersten Berg, muss ich mir irgendwem anderen suchen und ich hoffe, dass mir die Kathi nicht wegfährt.
Wenn die Kathi das hört, wird sie sicher dann gerne, gerne vor dir fahren, Benni. Jana, was war deine Zeit beim Ötztaler, wo du nicht gefahren bist? Weil du hast gesagt, du warst am Treppchen, du weißt nicht mehr? Zwischen 7 und 8 Stunden warst du sicher dabei, oder? Also, auf alle Fälle sicher wahnsinnig schnell und sicher viel schneller wie ich. Was war so deine Erfahrung mit Ötztaler? Was würdest du sagen, was ist die Schlüsselposition, also der Schlüsselpass oder was ist so wichtig? Was muss man sich für die zum ersten Mal vor allem mitfahren, was müssen sich dir jetzt nochmal eintrichtern vor morgen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig neidisch auf alle, die morgen diese Strecke zum ersten Mal fahren, weil es ist super mega schön. Also freut euch auf die Highlights an der Strecke und ich finde, das ist auch, wenn es mal weh tut, was einen darüber hinweg retten kann, einfach mal nach links und rechts schauen. Ist nämlich wirklich, wirklich cool und ist auch immer noch eine Strecke, die ich gerne einmal im Jahr von der Haustür wegfahre, weil sie so schön ist. Deswegen, ich glaube, das kann eine große Motivation sein und ja, ich glaube, am Kühtai, da pacen immer alle richtig los. Dann heißt es, am Brenner muss man eine gute Gruppe haben. Das ist so der Spruch, den alle sagen. Ich bin damals am Jaufenpass so ziemlich eingegangen und habe dann am Timmelsjoch meine Kräfte wiedergefunden. Und genau, ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen. Hauptsache nicht vergessen zu essen.
Das wäre wichtig, ja. Benni, was ist für dich die Schlüsselpassage?
Meine Tipps für morgen? Erstens einmal, jeder, der heute schlechte Beine hat.
Da taugt niemand auf.
Heute hat nichts mit morgen zu tun. Und jeder, ich muss euch echt sagen, jeder fühlt sich halt schlecht, weil er ist nervös und selbst der Daniel Federspiel ist ein sehr guter Freund und wir sind gemeinsam beim Bäckerlerwirt untergebracht und wir sitzen nach dem Radlfahren heute jetzt Mittag so beieinander und sagen, Benji, wie geht's deine Füße? Und ich sage, ja, scheiße, ne? Am Tag vorher immer scheiße. Ich weiß nicht, gestern Ruhetag, Sag ich, Alter, jetzt hast du trainiert, ich weiß, was der für einen Aufwand betrieben hat. Der hat im Höhenzelt geschlafen, der hat Hitzetraining gemacht, der hat sich alles eingeschoben an Training, was irgendwie nur möglich war. Und auf das muss man sich einfach verlassen, dass man genug trainiert hat, dass man als Küde nicht zu schnell fährt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, es ist dann noch lang genug. Und dass man sich einfach auf seine Füße verlässt, dass die morgen gut sind. Ja, heute noch Kohlenhydrate schaufeln am Abend und ja, dann nicht aufs Klo gehen vergessen, vielleicht noch vor dem Start, das war noch wichtig. Und dann geht's los.
Jana, ich bin letztes Jahr zum ersten Mal mitgefahren und für mich war das, also ich habe 10 Stunden 30 gebraucht circa, für mich war das einfach elendig lang. Und ich habe mich gefragt, wie lenkst du die, wenn du jetzt 12 Tage durchfährst oder halt am Stück fährst, wie lenkst du die ab? Hörst du Musik, hörst du Podcasts, also wie, da wärst du irgendwann sonst in deine Gedanken, das frisst dir irgendwann auf.
Also bestenfalls konzentriere ich mich wirklich aufs Fahrradfahren und aufs Rennenfahren. Also ich schaue schon auch auf meine Watt und versuche effizient zu sein. Das heißt, keine Minute zu verlieren. Ich mache auch leider diese Pausen, die du beschrieben hast, die mache ich nicht. aber natürlich gibt es Phasen, wo das vielleicht auch mal ein bisschen Fahrt wird und wo vielleicht auch mal, wenn man so durch ganz Europa fährt, die Straße nicht so spektakulär ist, wie ihr das morgen alle haben werdet, sondern es gibt viele viel befahrene Straßen, langweilige Straßen, viel Gegenverkehr, rauer Belag, was auch immer, Hitze. Und dann hilft mir schon auch mal Musik, die mich antreibt, irgendwas, was mich richtig pusht. Vielleicht auch was, wo ich mitsingen kann, also irgendwas Deutschsprachiges, was ich seit meiner Jugend höre und dann einfach mal laut mitsingen. So, das hilft auch.
Hast du da einen Tipp, Benni?
Ich muss jetzt kurz was zu meiner Verteidigung sagen. Weil ich habe mir diese Dokumentation von der Jana angeschaut, auf Three Peaks Bike Race, ist also Ultrarennen von Wien nach Nizza. Und die gibt es auf YouTube zum Schauen, das kann ich nur empfehlen. Jana in der Hauptrolle und ich muss sagen, in der Zeit, wo die probiert, ihre Jacke in ihre Tasche zu bringen, habe ich einen Kaffee getrunken.
Ah, das war mein erstes Rennen vor 5 Jahren. Da musst du dir die ZDF-Doku anschauen.
Na, alles gut.
Für alle, die die Doku schauen wollen, Three Peaks and In Between heißt sie. Ja. Benni, hast du irgendwelche Tipps zum Ablenken? Ich meine, beim Ötztaler ist es ja eh so, du triffst wen aufs Küter hoch, überholst vielleicht wen und dann triffst du in der Formel 1 Dimmel sich auch wieder. Da hat man viel Interaktion mit den Leuten um sich rum, aber gibt es trotzdem
irgendwas? Also der Ötztaler ist auf jeden Fall, je mehr man auf Zeit geht und je schneller man fährt, desto weniger. Aber ich glaube, viele von euch haben einfach vor, das zu finishen, sind vielleicht mit Freunden da, mit seinem Partner, wie auch immer, und fahren das gemeinsam, probieren das gemeinsam zu schaffen. Und dann ist es schon ein Social Event auch. Also man trifft Leute, man redet mit ihnen. Es ist wirklich, es bleibt schon Zeit, es ist einfach viel Zeit im Sattel. Und wenn man nicht zu schnell fährt, hat man Luft zum Reden und dann ist, man trifft einfach irrsinnig viele Leute immer auf der Strecke, weil einfach so viel, ich meine, das sind über 5000 Starter. Und du überholst welche, du wirst überholt. Du fährst vielleicht am Brenner in einer riesigen Gruppe, wo du einmal eine Stunde lang mit den gleichen Leuten zusammen bist und da ergeben sich einfach Gespräche. Und es ist, ja, das ist einfach ein socialmäßiges Radfahren, einfach ein Top-Sportart und bei so Rennen umso mehr.
Jana, wie verpflegst du dich auf deine langen Rennen? Was ist so dein wichtiges Verpflegungsding, was bei dir nie fehlen darf?
Also ich versuche natürlich für die ersten 26 Stunden möglichst halt nicht anzuhalten und so viel, also auch Sportnahrung mitzunehmen, wie es geht. Und dann bin ich halt auf Tankstellen angewiesen. Also dann, ich habe mich wirklich jetzt zuletzt beim Transcontinental Race 12 Tage lang von Snickers, Mentos, Chips ernährt. Ja.
Sehr gut. Benni, was ist für dich so das Wichtigste, was bei dir nicht fehlen darf? Gel, machst du mehr über das Trinken?
Also wenn man jetzt bei Ultrarennen ist das wieder anders, aber jetzt auf Mötztaler ist es für mich das Wichtigste einfach Flüssignahrung. Also ich hab 60 Gramm Carbs in der Flasche, in einer 750 Milliliter Flasche und dann nehme ich nur mehr Gels eigentlich zu mir. Also Flaschen, flüssig was geht, das geht relativ schnell in den Kreislauf rein. Da spürst du sehr früh, dass die Energie wirkt und ich probiere so 120 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde in mich hineinzukriegen und dann sollte eigentlich es so sein, dass mir die Energie bis zum Schluss nicht ausgeht, also dass es immer gleichbleibendes Level ist und das soweit in der Theorie, ist auch schon in der Praxis getestet, aber nicht jeder Tag ist gleich natürlich.
Das wollte ich gerade fragen, weil schaffst du das konstant? Weil ich habe schon öfter die Probleme, dass dann irgendwann mein Magen sagt nach 3 Stunden, jetzt hat er keinen Bock mehr auf irgendein Gel oder so, aber dann an einem anderen Tag funktioniert es wieder 6 Stunden ohne Probleme.
Das Problem ist, je schneller du fährst, desto mehr Probleme bekommst du mit der Kohlenhydrataufnahme, weil der Körper mit anderen Dingen zum tun hat, als wie jetzt die Kohlenhydrate aufzunehmen. Und deswegen funktioniert es vielleicht auch bei einem Rennen nicht so gut wie bei einem Training. Aber grundsätzlich muss ich sagen, muss man das auch üben. Also man muss auch im Training so viel Kohlenhydrate aufnehmen. Man muss seinen Magen, seinen Verdauungstrakt an das gewöhnen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also mir geht es ganz gut damit. Ja. Ich bin da nicht gesponsert jetzt. Ich habe zum Beispiel von Winforce das Pulver. Da ist keine Fructose drinnen. Das heißt, ich nehme die Fructose nur aus den Gels. Und dadurch wird das alles auch schon wieder verträglicher für den Magen, weil je weniger Fructose, desto besser kannst du das eigentlich absorbieren, auch unter starker Anstrengung. Dauert vielleicht ein bisschen länger, bis es im Blut ist oder bis du das spürst, aber da nimmst du die Fructose zumindest bei den Getränken heraus und dann hast du das eh schon über die Gels, wo auch nochmal 50, 60 Gramm pro Stunde von den Gels kommen und das geht eigentlich bei mir sehr gut. Ja.
Jana, wie viel Gramm pro Stunde nimmst du zu dir? Weil du kannst ja nicht, wenn du sagst 26 Stunden am Anfang, da kannst du nicht 120 Gramm für 26 Stunden zu dir nehmen. Das geht ja nicht.
Nee, also ich muss ja alles mit selbst tragen, was ich mitnehmen will. Deswegen wäre mega ineffizient, jetzt irgendwie 10 Kilo Kohlenhydratpulver mitzunehmen. Und ich habe ja auch keine fremde Hilfe von außen und ich verbrauche in dem Rennen ungefähr zwischen 6.000 und 14.000 Kalorien am Tag und das über 12 Tage hinweg. Das heißt, die Devise ist einfach so viel Kalorien wie möglich. Das heißt, das Defizit so gering wie möglich zu halten und dann esse ich einfach, was geht und so gut es geht. Und das Einzige, was ich wirklich mitnehme, sind so Whey-Proteine, weil Proteine sind an der Tankstelle sehr schwierig zu kriegen, vor allem wenn man sich vegetarisch ernährt. Und das ist eigentlich das Einzige, also Proteine ist das Einzige, was ich mitnehme und supplementiere und ansonsten ist einfach alles, was viele Kalorien hat. Ja.
Was fährst du da? Fährst du da die ganze Zeit Grundlagenbereich, dass du das über die ganze Distanz schaffst oder wie gehst du das immer an?
Du hast es vorher schon kurz angeschnitten. Natürlich bei den Ultradistanzen über 12 Tage zum Beispiel, da mache ich mich bestenfalls nie ganz gar. Also wenn ich jetzt... Ich fahre mich nie völlig in den Keller, sodass ich immer so ein bisschen haushalten kann. Das heißt, auch mein Puls ist wahrscheinlich in den ersten 3-4 Stunden, weil man sich so mitreißen lässt, schon über der Grundlage und da kann man auch noch ganz gut Watt treten, das macht auch Bock und dann muss man aber schon versuchen, da bei sich zu bleiben. Und ich versuche dann so zu fahren, dass ich das eben über 18 Stunden am Tag machen kann und zwar für sehr viele Tage in Folge. Und das braucht so ein bisschen Körpergefühl und am Anfang muss man sich zurückhalten, aber am Ende zahlt sich das aus. Und genau, am Ende, wenn man noch die Körner hat, dann trete ich immer noch mal richtig rein. Also dann kann der Puls gerne noch mal richtig hochgehen, aber erst wenn ich weiß, danach ist vorbei. Und bis dahin nie im Keller.
Ist ja ein sehr gutes Learning von Öztaler. Es muss ja nicht 14 Tage oder 12 Tage sein, es kann auch 10 Stunden sein. Und wenn man am Anfang die ganzen Körner verschießt, ist es zu spät. Benni, wie gehst du es an morgen? Sagst du, okay, du fährst knapp unter der Schwelle, versuchst dich zu fahren oder schaust mal, wie es geht? Was ist denn der Plan? Gute Frage, gell?
Meistens fährt man als Küder, also ich wäre als Küder wahrscheinlich ein bisschen zu schnell fahren, weil... Du fährst in Ötz, biegst du rein beim Kreisverkehr und dann stehen immer über 400 Watt drinnen und dann denkst du, oh, das brennt eh noch nicht und dann fährst du ein bisschen weiter und dann pendelst du irgendwo bei 360, 370 ein und dann siehst irgendwem, der vor dir ist, den du auch noch gerne einholen willst, und dann bleibst du halt drauf und dann fragst du mal irgendwem, ob es bei einem auch schon weh da hat heute, und dann bist du irgendwann in einer Gruppe, wo sie sagen, na, bis jetzt war eh locker. Dann denkst du, scheiße, das ist bei mir nicht. Und so schauen meine Rennen eigentlich meistens aus. Und dann quäle ich mich, dann muss ich mich richtig pushen und quälen, dass ich dann mein Pace noch bis ins Ziel bringe. Aber ich sage mal so, also für mich ist so, erster Berg wird zu schnell gefahren, okay, das hackelt runter, und dann schaue ich, dass ich bei jedem Berg über 300 Watt bleibe. Wenn ich das schaffe, ist okay.
Das sagt man immer so gern, und habe ich davor schon gesagt, Kühlteil soll man langsam angehen. Das ist einfach verdammt schwer. Ich meine, Jana, du sagst es, die ersten 3-4 Stunden, da lässt man sich mitreißen. Benni, du sagst es, fährst immer am Anfang zu schnell oder oft. Das ist einfach, das kann man kann sich fast nicht kontrollieren. Da ist, glaube ich, der Mensch einfach so gepolt, dass man da immer einfach mitkommen will. Und trotzdem sage ich es nochmal, versuch es bitte nicht zu schnell zu fahren. Es ist wirklich noch lang. Also es geht wirklich sehr lange.
Wenn man zu schnell fährt, dann muss man echt essen, weil zu Jana noch, also je schneller du fährst, auch beim Ultrarennen, desto mehr Carbs verbrauchst du, und irgendwann schaffst du es einfach nicht mehr, auch wenn es die Füße nur zulassen würden, du schaffst also einfach nicht mehr, die Carbs in die reinzubringen oder die Kalorien in die reinzubringen, und deswegen musst du auch bei einem Ultrarennen ein bisschen ja, in der Grundlage bleiben, weil sonst du da isst es einfach nicht mehr, und dann nimmt die Leistung einfach rapide ab, und irgendwann, wenn du blau einmal leer gefahren bist, einmal blau bist, dann wird halt einmal ein Tag richtig schwer, bis du wieder rausgefunden hast.
Ja. Jana, wie hast du das gemacht? Du hast zuerst angesprochen, du warst beim Laufen dann fertig, du warst blau, und dann am Dimmelsjoch ist die Energie wieder zurückgekommen. Wie hast du das geschafft, dass du wieder, weil ich habe schon wilde Geschichten gehört. Einer hat mir einmal erzählt, er ist aufs Klo gegangen, er hat Ludeln messen, und auf einmal ist wieder 100 Watt gefühlt mehr gegangen. Also das sind einfach so Sachen, die der Körper auf einmal gefühlt, wenn die Blase voll ist, dann ist er auf einmal leer, und auf einmal geht es einfach wieder. Was war da dein
Ding? Bei uns war da vor 4 Jahren ziemlich kaltes Wetter, und irgendwie, keine Ahnung, war mir dann noch ziemlich kalt einfach, und am Jaufenpass habe ich tatsächlich gestoppt und habe so eine heiße Brühe getrunken, und das war der Gamechanger. Und dann danach ging es wieder gut. Habe ein paar Minuten verloren, was schade war im Nachhinein, aber genau, für mich war diese Brühe am Jaufenpass der Go-To.
Dann werde ich das morgen auch mal versuchen, ja. Benni, gibt es irgendwas, wo du von morgen ein bisschen Respekt hast, ein bisschen Angst hast?
Es ist einfach, das Ultental ist einfach lang. Vor allem nach dem Ganzen, was man schon gefahren ist. Ja, da sind auch die Leute nachher, wenn du vorbeifährst, wenn du nicht ganz vorne bist, sondern da im Mittelfeld irgendwo, dann fährst du da vorbei, und da liegen die Leute links und rechts im Straßengraben und wissen nicht mehr, wie sie übers Dimmelsjoch kommen. Also das ist immer, das ist einfach mental, glaube ich, das Schwierigste, weil einfach, du bist schon viel gefahren, wenn du schnell fahren willst, bist dorthin ja immer an deine Grenze gegangen, am besten nicht darüber hinaus, aber immer an deine Grenzen, und dann wird halt, ja, dann kommt nur die Höhe dazu dann am Dimmelsjoch. Ist auch nicht hilfreich. Aber ja, im Grunde Angst. Man kommt dann, ich sage immer, es gibt ein gutes Beispiel. Man hat zum Beispiel, es hat jeder von euch wahrscheinlich schon einen wahnsinnigen Hungerast gehabt, oder? Und wenn man diesen Hungerast hat, und also wenn man zurückdenkt, wenn man daheim ist oder einen Tag später, dann denkt man sich, ja, das war Wahnsinn und solche Schmerzen und so. Und das will ich nie wieder haben. Aber irgendwann kommt der nächste Hungerast. Und wenn man in der Situation ist, dann handelt man die Situation. Und dann tretet man einfach und dann macht man eine Kurbelumdrehung um die nächste. Und es ist halt zach, aber irgendwann ist man im Ziel. Und es ist schön, dass man im Ziel ist. Und ich glaube, der Mensch ist richtig gut in der Situation, in der er sich befindet, mit der zu arbeiten und da das Beste rauszuholen. Und ich glaube, um das geht es, wenn es einem schlechter geht, wenn man müde ist, einfach jede Pedalumdrehung, das habe ich mir bei meinen Ultrarennen auch gedacht, jede Pedalumdrehung bringt mich ein Stück dem Ziel näher. Und ja, dann nimmt man halt einmal raus, fährt man mal ein Stück gemütlich, dann kann es sein, dass man sich wieder regeneriert, dass es nachher wieder besser geht. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik, dass man einfach finisht da, ja? Dass man nicht aufgibt, dass man weiterkommt und dann irgendwann im Ziel vom Ötztaler steht.
Und sich hoffentlich sein Traum erfüllt. Gibt es von euch zwei Tipps von Sölden nach Ötz? Weil ich weiß, mit den Leuten, mit denen ich oft spreche, die zum ersten Mal mitfahren, auch ich letztes Jahr, habe einfach richtig Respekt davor gehabt, da rauszufahren, weil es einfach ja, 4.500 Leute einfach Vollgas rausbrettern mit 50 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Was sind da vielleicht eure Tipps, die sich die Leute noch mitnehmen können, weil ich glaube, das ist schon der Punkt, wo die meisten nervös davor sind, weil da kann halt wirklich was passieren und da muss man wirklich, wirklich aufpassen.
Ja, ich glaube, wichtig ist, sich im Kopf zu behalten, ihr gewinnt das Rennen nicht zwischen Sölden und Ötz, aber man kann es verlieren, wenn man da Scheiße baut. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, auch wenn alle sind super nervös, alle fiebern auf diesen Tag hin, alle sind positiv aufgeregt und diese Spannung ist in der Luft und ist ja auch mega cool, aber dann da nicht durchzudrehen, sondern vielleicht auch ein bisschen rücksichtsvoll zu fahren und vor allem aufmerksam zu hören. Das hat mir damals krass geholfen. Also auch zu hören, was machen die Leute um mich, springt da eine Kette, hat da jemand einen Defekt, also auch reagieren zu können. Und dann auch keine plötzlichen Manöver machen, um irgendjemand anders zu gefährden. Also ich weiß, was du meinst und ich glaube, es ist auch eine Sache und da muss man auf jeden Fall aufmerksam sein und gleichzeitig nichts übertreiben. Ja.
Gibt es nicht viel hinzuzufügen, ja. Also das Rennen, glaube ich, fängt für jeden von uns in Ötz an und bis dorthin hast du einfach am Radl sitzen bleiben, nichts riskieren. Was wichtig ist, glaube ich, dass man die Linie, es passieren da im Feld dann so komische Sachen. Es wird gebremst, irrsinnig hart zum Beispiel, was für die alle, die hinter dir fahren, sehr schwierig ist. Also vorausschauend fahren, nicht zu hart in die Bremse steigen, ja, seine Linie behalten, nicht kreuz und quer fahren. Es sind einfach wichtige Sachen, die man befolgen sollte. Und im besten Fall, wenn man es nicht zu eilig hat, einfach Abstand zum Vordermann, dass man einfach ein bisschen Spazi hat, wenn der einen Fehler macht, dass man reagieren kann. Und dann sicher noch jetzt runter und dann ist noch genug Zeit, um alle Plätze wieder gut zu machen.
Da will ich auch noch gerne einhaken, weil bei mir war zum Beispiel letztes Jahr der Fall, da sind wir rausgefahren, da vor Tumpen, wo es so recht, recht steil runtergeht, da war ein kleiner Unfall, das war nichts Wildes. Und die Leute sind so hingebrettert auf diesen Unfall, weil viele Leute keine Handzeichen gegeben haben. Du hast dann einfach vorne die Traube gesehen, ja gut, dann warst du aber nicht, weißt du, du bist so in einem Flow drin und du warst nicht, sind die jetzt stehen geblieben, fahren die langsam weiter. Und wenn einfach Leute Handzeichen geben, bitte, ist einmal ganz wichtig. Und vor allem, was da auch das Problem war, die Leute haben oft die Hände nicht bei den Bremsen gehabt, sondern sie haben sie unten, wenn du einen Untergriff hast, und dann sind sie nicht auf die Bremsen gekommen, dann haben sie erst umgreifen müssen und dann erst bremsen. Und das ist von Sölden nach Ötz, bitte machst du das nicht, weil das geht so schnell, da kannst du einfach nicht mehr bremsen. Und das ist einfach, da können einfach ganz, ganz viele Leute einen großen Schaden davon tragen.
Ja, ich glaube, zwei Sachen kann man wirklich nur sagen. Also Hände immer zu den Bremsen, egal ob man Oberlenker, Unterlenker fährt. Immer Hände, zumindest einen Finger bei der Bremse und wahrscheinlich eh besser nur einen Finger, weil dann kann man nicht zu hart bremsen. Dann haben die hinter dir auch noch eine Chance, falls irgendwas passiert. Und bitte keine Kopfhörer. Nicht irgendwie die Musik schon am Start einschalten und in der eigenen Welt sein. Ihr müsst unbedingt hören, was rund um euch passiert, was geschrien wird, das ist ganz wichtig, damit ihr da Teil dieses Feldes seid und damit ihr schneller reagieren könnt. Ja, das ist ganz wichtig.
Machen wir noch eine letzte Abschlussfrage an euch zwei. Was darf man von morgen auf keinen Fall vergessen? Die guten Beine, ja, ist klar.
Gibt es jetzt viel blöde Antworten?
Ja. Der Benni hat gesagt, es gibt viel blöde Antworten, ja. Faktoren. Hau einmal eine raus, Benni.
Ich mache mal auf Ernst. Du darfst dann den Schmäh bringen. Ich würd einmal sagen, die Trinkflaschen, ja. Ich glaube, es hat schon sehr viele gegeben, die am Start stehen und dann einfach sehen haben, Scheiße, ich habe die Trinkflasche im Zimmer vergessen. Trinkflasche und genügend Gels, das wäre so mein Tipp. Ja, das muss unbedingt. Steckt es heute schon ins Radl rein und die Gels heute schon in die Rückentasche, dann seid ihr safe.
Wenn ihr eine elektrische Schaltung habt, unbedingt noch aufladen. Weil es ist nicht cool, wenn man an Dimes Joch dann einfach mal die Batterie leer hat. Das wollt's glaube ich.
Muss ich übrigens auch noch machen.
Hoffentlich
Schaltung auf. Die Mama muss mich erinnern, gell? Die hat es mir versprochen.
und vielleicht Ersatzbatterien mitnehmen. Das hat der Thomas da Dresden im Podcast gesagt. Er hat immer Ersatzbatterien sogar mit dabei, sogar für die Handgriffe zum Schalten.
Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, und zwar bin ich einen ganzen Tag, weil ich einen Ersatzakku beim Ultrarennen mitgehabt habe, also ich fahre SRAM, einen Ersatzakku mitgehabt, und dann habe ich natürlich nicht darauf geachtet, dass es, also ich habe schon gesehen, dass es rot leuchtet, aber ich habe absichtlich nicht Akku gewechselt, und ich bin 14 Stunden mit rotem Licht bei der SRAM-Schaltung noch gefahren, ohne Probleme. Also das geht echt, obwohl es rot ist, noch sehr lang, muss ich sagen.
Will man aber trotzdem mit haben morgen. Jana, dein Tipp oder dein...
Ich habe eher an sowas Psychologisches gedacht als an sowas Praktisches. Ich glaube, dass das Wichtige ist, nicht zu vergessen, dass, ich meine, es ist mega cool, den Ötzi schnell zu fahren und eine coole Ötzi-Zeit da stehen zu haben, aber auch zu wissen und nicht zu vergessen, dass das euch als Person nicht ausmacht, ob ihr am Ende 20 Minuten schneller oder langsamer seid, und geht da kein Risiko ein. Genießt es, schaut nach links und rechts, redet vielleicht mit den anderen Leuten und habt Spaß. Und es ist mega cool, schnell beim Ötzi zu sein, aber es definiert dich nicht als Person.
Jana, das war, glaube ich, das perfekte Abschlusswort. Besser hätte man es nicht sagen können. Wir im Namen von alle drei, wir wünschen euch allen viel Erfolg morgen. Passt bitte auf euch auf, habt Spaß, erfüllt euch euren Traum vom Ötztaler Finish und lasst euch danach richtig, richtig feiern. Danke.
Gute Fahrt.
Alles Gute, Kette rechts.